Genau, wir unterbrechen die Reihe, die durchs Markus-Evangelium geht, und ich möchte gerne ein paar Predigten halten, so ungefähr bis Ostern. Die ersten drei Themen seht ihr jetzt gleich da vorne, wenn der Joshua sie einblendet. Diesen Sonntag heißt das Thema Fake News, Real News, True News. Was ist das Evangelium? Fake News, ich glaube, das versteht man inzwischen auch in der Schweiz, oder? Falsche Nachrichten, gefakte Nachrichten. Good News is coming, das war einfach das beste Bild, was ich gefunden habe. Die gute Nachricht wird angekündigt. Und nächsten Sonntag geht es um die Frage überflüssig und veraltet. Warum brauchen wir das Evangelium? Und am 19. März, ich sehe keinen Unterschied, was verändert das Evangelium? Genau. Ich habe heute Morgen auf Facebook geschrieben, ich bin Donald Trump dankbar, dass er mir hilft, meinen Start in die Predigtserie zu machen. Vielleicht einer der wenigen Gründe, warum ich Donald Trump dankbar bin. Es wird keine politische Predigt natürlich. Aber ich glaube, diese Erfahrungen, die wir da machen, diesen Hype in den Medien, um die Frage, stimmt das, was der Mann sagt, deutet ja auf was ganz, ganz Wichtiges hin. Nämlich, dass wir Informationen brauchen, die verlässlich sind, die glaubwürdig sind, dass wir Faktenchecks machen bei unseren Wahlen, oder? Das deutet ja darauf hin, dass wir gute Nachrichten brauchen, dass Nachrichten eine Qualität brauchen, dass der Inhalt stimmen muss. Und das gilt natürlich nicht nur auf politischer Ebene, sondern auf ganz persönlicher Ebene, oder wenn ich meiner Frau sage, der Zug fährt um 8.09 Uhr und er fährt um 8.08 Uhr, dann hat sie ein Problem. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend bei Gottes guter Nachricht, oder? Dass Gottes gute Nachricht auch stimmt und verlässlich ist und was es denn eigentlich ist und welche Bedeutung sie für unser Leben hat und welchen Charakter. Und ich glaube, das Evangelium ist so grundlegend für unseren Glauben als Christen, dass wir nie zu wenig darüber nachdenken können. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das Evangelium verstehen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was ist das Evangelium? Als jetzt der Vizepräsident nach Europa gekommen ist, hat ein Kommentator geschrieben, also der Mike Pence, oder der hat den verunsicherten Verbündeten die Sorgen vor der Politik des hitzköpfigen Präsidenten genommen. Er hat gesagt, es ist meine Ehre, heute im Auftrag von Präsident Trump zu erklären, dass die Vereinigten Staaten und so weiter Partnerschaft NATO verpflichtet fühlen. Und dann schreibt der Kommentator, Europas Politiker und Diplomaten baden nun in Erleichterung, als habe Pence soeben den Weltfrieden gerettet. Baden nun in Erleichterung. Ich habe gedacht, das ist so ein Bild. News, Good News, gute Nachrichten oder falsche Nachrichten können uns in Angst und Schrecken versetzen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das Evangelium nicht verstehen, wenn wir Gottes Botschaft nicht verstehen, dann hat das katastrophale Auswirkungen für unser Leben. Ich glaube, wenn wir das Evangelium nur verkürzt oder verkümmert verstehen, dann bewirkt es ein komisches Christsein. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass jemand sein Leben lang in die Kirche gehen kann, Bibelverse auswendig lernen kann, ein vorbildliches, moralisches Leben führen kann und das Evangelium nicht verstanden haben kann. Warum ich davon überzeugt bin? Weil ich selber bei mir gemerkt habe im Laufe meines Lebens, ich komme aus einem Elternhaus, wo ich nicht beigebracht bekommen habe zu stehlen und zu morden, sondern ehrlich zu sein und sich ordentlich zu benehmen. Aber ich habe gemerkt, ich muss das Evangelium selber richtig verstehen. Ich muss durchdringen zu der guten Nachricht, was denn das Gute daran wirklich ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Evangelium befassen. Gerade als Gemeinde, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir das Evangelium selbst nicht verstanden haben, dann wird unsere Gemeinde keine Ausstrahlungskraft haben. Dann wird unser Leben, unser Glaube keine Freude ausstrahlen. dann werden wir niemanden für Jesus gewinnen können, geschweige denn anfangen zu versuchen, das Evangelium zu erklären, wenn wir selber nicht genau wissen, was es ist. Und deswegen diese Frage heute Morgen: Was ist das Evangelium? Und ich glaube, dass dieses Evangelium, dass diese Botschaft Gottes nicht nur Kindernahrung ist. Ich glaube, dass das Evangelium nichts ist, was man nur Anfängern im christlichen Glauben erklären muss, sondern ich glaube, dass jeder in jedem Moment seines Lebens als Christ das Evangelium verstehen und daraus handeln muss. Ich denke, ihr werdet noch merken, warum ich das so betone. Aber wisst ihr, ich glaube, wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft. Weder die Kirche, noch die Bibel, noch das Christentum haben eine selbstverständliche Autorität für unsere Gesellschaft. Im Gegenteil. Wir werden da am nächsten Sonntag ein bisschen mehr drüber reden, oder? Aber die Haltung ist doch eigentlich eher die, dass man sagt, wir haben doch die Wissenschaft. Warum soll ich da noch an Gott glauben? Außerdem ist ja Religiosität gefährlich und eher was für Kinder. Und wenn man dann erwachsen wird, dann braucht man keinen Glauben mehr. Wenn man dann stirbt, dann braucht man vielleicht wieder Glauben. Wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft, in einer nachchristlichen Nation. Es gibt keine christlichen Nationen. Gibt es nicht in der Bibel. Gibt es überhaupt nicht auf dieser Welt. Und deswegen müssen wir verstanden haben, was das Evangelium ist. Und deswegen ist es mein Anliegen, egal wo du heute stehst, ob du das Evangelium schon 100-mal gehört hast oder ob du es zum allerersten Mal hörst, ich möchte heute Morgen das Evangelium erklären, weil ich da glaube, davon hängt so viel ab für unser Leben, für unsere Zukunft und auch für uns als Gemeinde. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, die meisten Menschen in der Schweiz haben das Evangelium noch nie gehört. Und vielleicht noch gar nie von jemand persönlich erklärt bekommen. Und deswegen geht's mir mit diesen Predigten ein Stück weit um eine Wiederentdeckung des Evangeliums. Um eine neue Freude an dieser Botschaft. Um neues Verstehen, was das in unserem Leben ausmacht, was es verändert, warum diese Botschaft so wertvoll und wichtig ist, warum sie das A bis Z unseres Lebens und Glaubens sein soll. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir das als Gemeinde verstehen, denn sonst werden wir ein Haufen ich-bezogener, streitsüchtiger Hammel sein und nicht verstehen, was Gottes Botschaft ist für diese Welt. Dann werden wir nicht verstehen, was wir ausstrahlen können. Was ist das Evangelium? Wenn man die Bibel liest, dann merkt man zunächst einmal, das Evangelium ist gar nicht so einfach zu definieren. Es ist nicht so, dass es völlig schwammig ist, aber es gibt keine Standarderklärung, das Evangelium ist Doppelpunkt. Es gibt an unterschiedlichen Stellen Erklärungen, was das Evangelium ist. Zum Beispiel in Markus 1, Vers 16. Da heißt es, dass Jesus die Botschaft, Vers 14 und 15 meinte ich, dass Jesus herumgezogen ist und die Botschaft Gottes des Evangeliums verkündet hat. Er hat gesagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Jesus verkündet das Evangelium. Markus 1, Vers 14, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und in 1. Korinther 15 erklärt Paulus das Evangelium und schreibt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Also ich verkündige euch das Evangelium, ich erinnere euch an das. Es ist eine enorm wichtige Botschaft, oder? Das, was ich gerade eben gesagt habe. Er sagt, ihr werdet dadurch gerettet. Es ist die Grundlage eures Lebens geworden, das Fundament, auf dem ihr euer Leben aufbaut. Was ich euch verkündet habe, davon sollt ihr euch nicht abbringen lassen. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Wow! Und dann sagt er, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Und dann geht's weiter. Was ist das Evangelium? Zunächst mal möchte ich betonen, dass das Evangelium kein Ratschlag ist. Es geht beim Evangelium nicht um einen guten Rat. Wir merken das. Jesus verkündigt das Evangelium. Paulus verkündigt, predigt das Evangelium. Das Evangelium ist eine Information. Ganz grundsätzlich. Eine Information über etwas, was geschehen ist, was von sich geht, was sich ereignet hat. Und diese Information erfordert unsere Reaktion und erfordert, dass diese Information weitergegeben wird. Im Grunde genommen ist die Kirche nichts anderes als das Verkündigungsorgan dieser Botschaft. Und die Kirche als Gemeinde, als Leib, als Gesellschaft, als sichtbare Organisation ist eine Verkörperung dieser Botschaft. Das Evangelium ist eine gute Botschaft, die weitergegeben wird. Und das Evangelium geht um etwas, was Jesus getan hat, was Gott getan hat, was für unser Leben von enormer Bedeutung ist. Und es gibt für dieses Evangelium keine Standardform, habe ich gerade eben schon betont. Aber es gibt einen klaren Inhalt, auf den werden wir dann später noch kommen. Aber zunächst mal möchte ich gerne betonen, dass das Evangelium zwei ganz grundsätzliche Feinde hat. Der erste Feind des Evangeliums ist die Religion. Ich habe mir überlegt, ob ich heute die Predigt nennen soll, warum ich nicht religiös bin. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Religion macht sich Gedanken darüber, wie ich leben kann, sodass mein Gott mein Leben gut beurteilt. In der Religion geht es zutiefst um Moral. Ich weiß schon, dass es keine allgemein anerkannte wissenschaftliche Religionsdefinition gibt. Aber mal abgesehen davon, glaube ich, dass es schon die Tendenz gibt, dass wir Menschen religiöse Systeme haben, die uns erklären, wie wir uns zu verhalten haben. Es geht im Grundsatz um Moral. Du darfst und du darfst nicht. Und das ist das Evangelium nicht. Das Evangelium ist eine Botschaft, was eine Auswirkung hat. Jawohl. Das Evangelium bleibt nicht allein. Martin Luther soll gesagt haben, habe ich das nicht aufgeschrieben. Vergessen wir's. Ich reich's nach. Das Evangelium hat Auswirkungen, ganz klar. Sinngemäß geht's darum, dass er gesagt hat, wir werden alleine aus Glauben gerettet, aber dieser Glaube bleibt nicht allein. Oder dieser Glaube verändert unser Leben, ja. Aber das Evangelium ist nicht, du darfst und du darfst nicht, ist nicht Moral, ist nicht Religion, ist nicht Gesetzlosigkeit, ist nicht Vorschrift. Weder vor noch nach der Bekehrung. Wir müssen uns das ganz bewusst machen. Bei jeder dieser Optionen, und eben, es gibt sie in der nichtchristlichen Variante und in der christlichen Variante. In der nichtchristlichen Variante heißt die Religion, also wenn ich mein Leben mit dem vergleiche, dann bin ich nicht so schlecht. Und deswegen funktioniert die Bildzeitung und der Blick, oder? Weil wir immer noch schlechtere Menschen entdecken und das gibt uns ein gutes Gefühl. Und da geht's um Moral. Wir sind ja ganz moralisch in unserer Gesellschaft. Oder darf der Trump einfach lügen? Moral. Es geht immer um Moral. Wir sind ganz moralisch. Aber im Evangelium geht's zunächst und zutiefst und auch im zweiten, im Evangelium geht's zunächst nicht um Moral. Und die Moral, die gibt's eben auch in der christlichen Variante, oder? Und das ist das, wir ticken eigentlich so von Haus aus, dass wir uns immer vergleichen, dass wir uns selbst beurteilen. Und deswegen ist es auch für uns als Christen wichtig, dass wir das Evangelium immer wieder hören. Denn wir denken auch immer wieder, ja, bin ich denn jetzt so gut? Ja, jetzt habe ich mich ja schon verbessert und jetzt tue ich regelmäßig in der Bibel lesen und dann liebt mich Gott. Das sind doch die Gedanken, die irgendwo in uns drin sind. Und ich gehe in Gottesdienst und deswegen fühle ich mich besser als alle anderen. Und ich mache das richtig. Ich betrüge auch nicht bei der Steuererklärung. Ich sage nicht, dass man bei der Steuererklärung betrügen soll. Ich sage, das Evangelium, das Glaube hat Auswirkungen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das macht Gemeinden tot, freudlos, ernst, gesetzlich. Das macht den Glauben kaputt. Wenn wir meinen, es geht einfach vor oder nach der Bekehrung darum, dass wir gewisse Regeln befolgen oder Standards einhalten oder uns auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren. Das ist ein Feind des Evangeliums. Das ist nicht die Information, die im Evangelium drinsteckt. Der zweite Feind des Evangeliums ist die Religionslosigkeit, der Relativismus. Ihr habt schon gemerkt, oder? Wenn man so über Moral redet, dann muss man sich absichern, dass man ja nicht sagt, das ist ja alles egal. Religionslosigkeit, Relativismus sagt, ja, so schlecht bin ich ja dann doch nicht. Ich kann eigentlich machen, was ich will und Gott wird dann schon am Ende zustimmen, wenn es ihn überhaupt gibt. Es ist alles relativ. Das ist nicht das Evangelium. Denn Gott ist es nicht egal, wie wir leben. Gott ist nicht egal, was wir denken und sagen. Das ist nicht das Evangelium. Und beide Formen dieser Vorstellung von Gott, vom Leben, Religion wie Religionslosigkeit, sind Feinde des Evangeliums. Das Evangelium, das haben wir vorhin gehört, da geht's ganz konzentriert um Jesus. Was er getan hat, wer er ist, was sein Kommen in diese Welt bedeutet und was mit seinem Leben geschehen ist, dass er in die Welt gekommen ist, dass er gestorben ist, begraben ist, auferstanden wurde. Und im Kern geht's im Evangelium, ich möchte es gleich dann noch verdeutlichen, im Kern geht's im Evangelium einfach darum, dass das Evangelium informiert uns darüber, was Jesus Christus getan hat, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Das Evangelium informiert uns darüber, was Jesus Christus getan hat, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Ist ja, das Evangelium beinhaltet eigentlich eine ganz schockierende Nachricht. Das Evangelium beinhaltet die eine schockierende Nachricht, dass Gott gut ist. Dass Gott unglaublich gut ist, liebevoll. Dass er noch nie was falsch gemacht hat. Dass er noch nie neidisch, stolz, arrogant war. Dass er keinen Fehler gemacht hat, dass Gott gut ist. Jetzt fragt ihr euch, warum soll das eine schreckliche Nachricht sein? Ja, die Frage ist doch, wenn Gott so gut ist, was will er dann mit mir zu tun haben? Wie soll das funktionieren, dass ich mit so einem guten Gott in Gemeinschaft leben kann? Wenn er so voller Liebe ist? Wie kann ein schwacher, schlechter und schuldiger Mensch einen gnädigen Gott finden? Das war die Frage, die Martin Luther gestellt hat. Das ist die Frage, in der es um die ganze Reformation geht. Das ist die Frage, die zu einer Wiederentdeckung des Evangeliums geführt hat. Wir werden gleich verstehen, warum das so eine schwierige Frage ist. Aber ich möchte es einfach hier ganz bewusst sagen. Ich glaube, im Evangelium geht es um ein Grundproblem. Es geht um das Grundproblem, dass unser Leben, wie wir es normalerweise von Haus aus führen, mit all den Anstrengungen, die wir unternehmen, moralisch gut zu sein, dass es nicht zu Gott passt. Oder ist unser Leben passt nicht zu diesem guten, genialen, liebevollen, treuen, fürsorgenden, kreativen Gott? Unser Leben, die Frage, wie kommen wir wieder zu einer echten, liebevollen, fröhlichen Beziehung zu Gott? Dafür brauchen wir das Evangelium. Und wir können jetzt gern zum Inhalt vom Evangelium kommen. Und dafür habe ich das Flipchart da vorne. Du kannst das Bild mal wegnehmen. Ich glaube, das Evangelium gibt uns Antworten auf 4 Fragen. Auf 4 ganz grundlegende Fragen. Moment. Mich selbst sortieren. Genau, die erste Frage ist, wo kommen wir eigentlich her? Das Evangelium stellt uns vor die Realität, dass da ein Gott ist, dass wir nicht einfach nur so auf dieser Welt sind. Und die Frage ist, wo kommen wir her? Und die Antwort, die das Evangelium uns gibt, ist von dem einen Gott, der zu uns in Beziehung stehen möchte. Wo kommen wir her? Gott hat uns geschaffen. Ja, warum hat uns Gott denn geschaffen? Warum hat er dieses Experiment mit dieser Welt geschaffen? Vielleicht denken manche, ja, Gott hat sich vielleicht einsam gefühlt. Oder er braucht jemanden, der ihm sagt, wie toll er ist. Nein. Erstens ist Gott nicht einsam, denn wir glauben an einen dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es gibt unter diesen Personen, sagt die Bibel, gegenseitige Liebe. Deswegen ist Gott nie einsam. Kann er gar nicht sein. Was ist die Antwort? Wo kommen wir her? Warum schafft Gott diese Welt? Was ist die Antwort? Die Antwort ist, Gott schuf diese Welt, um Freude und Liebe weiterzugeben, die er in sich selber erlebt. Wo kommen wir her? Ich glaube, Gott hat diese Welt geschaffen, weil er uns was schenken möchte. Weil er uns liebt. Weil er in uns geben möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben können. Weil er mit uns gemeinsam in dieser Welt möchte, dass wir gemeinsam mit ihm... Ja, wo ist denn meine Unterlagen? Heute ein bisschen chaotisch, gell? Dass wir mit ihm gemeinsam anderen Menschen dienen können. Es geht ja nicht darum, dass wir nur Gott dienen, sondern dass wir von ihm geliebt sind und er mit uns gemeinsam etwas aufbauen möchte. Gott liebt uns. Das ist die Kernbotschaft. Er möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und deswegen hat er die Menschen geschaffen. Eine gute Welt, für die er sorgt, voller Menschen, die dazu berufen sind, nicht sich selbst anzubeten, sondern ihn anzubeten, indem sie ihr Leben ihm zur Verfügung stellen und mit ihm gemeinsam diese Erde bebauen, bewirtschaften, pflegen. Es geht im Kern, geht's um Gottes, dass Gott uns liebt. Und jetzt ist ja die Frage, was ist schiefgegangen in dieser Welt? Warum geht da was so unglaublich schief? Und die Antwort ist, dass unsere Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist. Ich glaube, unsere Beziehung zu Gott hat einen Riss bekommen, weil die Sünde in diese Welt gekommen ist. Sünde ist ein ganz komplizierter Begriff für uns. Ich versuche den meistens, wir denken bei Sünde ja immer an Moral. Eben haben wir vorhin schon gehabt, Moral, oder? Aber das Erste, worum es in der Bibel um Sünde geht, ist nicht Moral. Nicht die Frage, wie oft habe ich heute gelogen, wie oft habe ich gebetet, wie oft habe ich Gutes getan. Das sind Folgen, das sind Konsequenzen aus etwas. Auch die Sünde, die moralischen Verfehlungen, dass wir uns anlügen, das ist die Konsequenz. Ja, aus was denn? Ja, daraus, dass wir Gott ablehnen. Dass wir nicht nach Gott fragen. Dass wir ihn nicht lieben. Dass wir ihn nicht suchen. Dass wir ihn nicht Gott sein lassen. Und das typische Beispiel davon sehen wir im Paradies. Oder dass Gott abgelehnt wurde. Jetzt fragt ihr euch, ja, ich habe doch Gott noch nie abgelehnt. Oder? Ich bin ja in der christlichen Welt aufgewachsen. Aber versteht ihr, wenn wir Gott nicht lieben, dann lehnen wir ihn ab. Und Jesus hat mal gesagt, es gibt im Kern eigentlich 2 Gebote. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, sagt Jesus. Und bei Liebe meine ich jetzt nicht, ab und zu an ihn zu denken, Oder? Wenn ihr verheiratet seid, dann wisst ihr, dass Liebe, wo man sich nur ab und zu Hallo sagt und sonst nicht miteinander redet, nichts miteinander teilt, dass das eine komische Form von Liebe ist, oder? Ja? Würdet ihr mir zustimmen? Wo man Geld für das ausgibt, was der Partner nicht will, das ist komisch. Und wenn wir in unser Herz gehen und uns selber fragen, lieben wir Gott? Da ist die Frage, ja, tun wir das, was er sagt? Respektieren wir ihn? Kennen wir seine Meinung? Fragen wir ihn? Sehnen wir uns nach Zeit mit ihm? Und deswegen, dann merken wir, oder? Dann kommen wir auf die Spur der Sünde. Wir lehnen eigentlich Gott ab. Wir möchten eigentlich selbst sagen, wo es lang geht. Wir möchten selbst festlegen, was gut und richtig ist. Gesetzlichkeit, Relativismus, Religion, Religionslosigkeit. Eigentlich zwei menschliche Muster, wie man mit der Frage nach Gott umgehen kann. Und all das führt eigentlich zu der schrecklichen Konsequenz, dass, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, dass wir oder an irgendwas glauben, dass wir von dem einen wahren Gott, der tatsächlich existiert, getrennt sind. Warum ging alles schief? Weil wir Gott ablehnen, weil wir ihn nicht lieben. Wie kommt alles wieder in Ordnung, ist die dritte Frage. Wie kommt alles wieder in Ordnung? Und die Antwort darauf ist durch Jesus. Weil er am Kreuz gestorben ist. Wir werden auch darüber noch intensiver mit uns miteinander nachdenken. Und zwar an Karfreitag habe ich das geplant, auf jeden Fall. Ich werde gleich noch was dazu sagen. Aber die Herausforderung bei Tod Jesu ist, dass wir denken, ist ja sinnlos. Warum stirbt dieser gute Mensch Jesus am Kreuz? Und er sagt sogar, ich muss sterben. Gott will das so. Warum will Gott, dass Jesus stirbt? Weil die Antwort, kann ich jetzt schon geben, ist, weil er uns liebt. Weil er nicht möchte, dass es so weitergeht, dass wir uns gegenseitig bekriegen, Gott und wir. Weil er nicht möchte, dass wir getrennt von ihm leben. Weil er nicht möchte, dass wir kaputt gehen. Weil er sich immer noch nach seinem ursprünglichen Sehnsucht, seine ursprüngliche Sehnsucht hat, dass er mit uns gemeinsam diese Welt bebauen möchte. Weil er gerne möchte, dass wir fröhlich glücklich werden. Weil er uns gerne sich selbst schenken möchte. Weil er nicht möchte, dass wir einfach nebeneinander aneinander vorbeileben. Deswegen kommt Jesus in diese Welt. Und dass er am Kreuz stirbt, ist stellvertretend für uns. Ein andermal drüber reden, wie kann das genau funktionieren, aber es geht einfach darum, dass er sagt, stellvertretend für dich nehme ich die Folgen auf mich. Ich sterbe an deiner Stelle, damit du leben kannst. Mir kann das nichts anhaben. Und es ist nicht zutiefst, es ist seine Liebe, die dort zum Ausdruck kommt. Steht ihr, gibt es eine größere Liebe, fragt die Bibel, als dass jemand sein Leben für einen anderen gibt? Nein. Und das ist Gottes Zeichen von Liebe, dass er am Kreuz für uns stirbt, dass er in diese Welt kommt, dass er sich nach uns sehnt und dass es ihm nicht darum geht, Recht zu behalten, dass es ihm nicht darum geht, uns auf die Finger zu klopfen, sondern dass es ihm darum geht, eine neue Beziehung und Gemeinschaft zu ermöglichen. Dass es ihm darum geht, uns Freude und Liebe und Gerechtigkeit zu schenken. Dass es nicht darum geht, dass wir ihm beweisen, wie gut wir sind. Er hat uns geschaffen und er weiß, dass wir zu Gutem und Schlechtem fähig sind. Er weiß um unsere Not. Und er will uns vergeben. Er will keinen Schuldschein mehr machen. Er will keine Abrechnung mehr machen. Er wird das machen, wenn wir das ablehnen. Aber er will das gar nicht. Er will Vergebung, Beziehung, Liebe. Und jetzt ist die Frage, die letzte Frage. Wie komme ich persönlich wieder in Ordnung, oder? wenn das eigentlich Gottes Absicht war, wenn da was schiefgelaufen ist, wenn das die Lösung ist, dass Jesus für uns stirbt, dass Jesus in diese Welt kommt und dass Jesus sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann vergebe ich euch, dann dürft ihr in Vergebung und in neuer Beziehung leben, dann dürft ihr wieder Vater sagen, dann seid ihr nicht mehr darauf angewiesen, euch selbst zu rechtfertigen, sondern seid ihr schon gerechtfertigt. Dann müsst ihr euch nicht immer selber beurteilen, sondern es ist erledigt. In der Bibel heißt es mal in Römer 8, Vers 1, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und der vierte Schritt ist einfach Glaube, dass ich sage, Jesus, komm du in mein Herz. Ich weiß gar nicht besser, wie ich das zeichnen soll. Dass ich sage, Jesus, ich nehme das doch an, was du für mich getan hast. Ich lass mich von dir wieder beschenken. Mit Vergebung, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, mit der Freude. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht nicht um die Qualität unseres Glaubens. Es geht nicht darum, sich das immer wieder selber einzureden, sondern Jesus ist für uns gestorben, das langt. Er rettet uns, er macht uns frei, er vergibt uns. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn wir wieder auf die moralische Schiene kommen. Wenn wir denken, wir müssen das und das und das erledigen, sondern Gott möchte mit uns in einer Beziehung leben. Und wisst ihr, in meiner Beziehung, in meiner Ehe ist es so, dass ich viele Dinge für Deborah mache, nicht weil sie mir Spaß machen, sondern weil ich sie liebe. Jetzt überlegt euch mal, ihr würdet Bibel lesen. Nicht, weil ihr müsst, sondern weil Gott sich einfach darüber freut, wenn ihr euch Zeit nehmt, ihm zuzuhören. Stell euch mal vor, ihr würdet beten, nicht um euren Forderungskatalog aufzustellen, sondern um die Zeit mit Gott zu genießen. Deborah ist ja schwanger, oder? Und manches ist mühsam. Wenn sie mir sagt, kannst du noch die Wäsche aufhängen, werde ich da motzen. Nein. Ich liebe sie doch. Und am Abend mache ich selbstverständlich die Küche fertig. Ist doch keine Frage. Und wenn es andere Dinge gibt, dann erledige ich das doch. Weil ich sie ja liebe. Und dann rechne ich das auch nicht auf und ab. Versteht ihr? Das Evangelium. Das Evangelium ist überhaupt nicht Gesetzlichkeit. Überhaupt nicht Religion. Habe ich was Falsches gesagt? Ja, müsst mir später sagen. Das Evangelium ist nicht Moral. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir wieder eine neue Beziehung mit Gott haben können. Dass dieser Gott nicht darauf wartet, uns eins über die Rübe zu geben, sondern darauf wartet, wie der Vater im verlorenen Sohn Ausschau hält. Darauf wartet, nicht auf Wiedergutmachung, sondern darauf, uns zu beschenken. Das Evangelium ist frohe Botschaft, die verkündet werden muss. Es ist eine Information, die weitergegeben muss, weil es nicht zuerst um gute Ratschläge geht oder um Dinge, die man zu tun hat, sondern weil es eine radikale Liebesbotschaft Gottes ist. Das Evangelium ist so zentral, dass unser Christsein verkümmert. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann werden wir zu moralischen Sittenwächtern, anstatt zu Boten der Freude und der Liebe. Dann werden wir zu, und wenn wir das umkehren, man kann auch das Christentum umkehren, man kann sagen, Gott ist nur Liebe und er wird schon nicht so schlimm sein und alles ist gut und niemand muss sich Gedanken machen. Nein, so ist Gott natürlich auch nicht. Sein Zorn, der auch in der Bibel vorkommt, das Gericht ist Ausdruck seiner Liebe. Er will das beschützen, was er geschaffen hat. Sünde macht es kaputt. Es ist kein anderer Gott. Es ist der gleiche Gott. Es ist nicht im Widerspruch zu seiner Liebe. Natürlich ist ihm das nicht egal. Aber das Evangelium sagt uns zunächst mal, hey, du musst gar nichts tun. Jesus hat alles für dich getan. Und du darfst es glauben, dass er dich liebt, dass er dir vergibt und du kannst ein neues Leben führen. Du musst dir das nicht immer einreden. Vielleicht wirkt es jetzt so, das Willi meine ich natürlich nicht, sondern ich möchte uns das nur verdeutlichen. Das Evangelium ist so wertvoll, so fundamental anders als das, was wir in der Schweiz ganz oft hören und was wir denken, wenn wir an Kirche denken. Steht ja, Kirche ist nicht der Ort, wo man sich zunächst benehmen muss. Ich erzähle euch mal eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich habe Posaune gespielt in einer Jazz-Kombo und dann war Schulgottesdienst. Und der war immer in der, es war ein ökumenischer Schulgottesdienst, da sind wir aufgetreten. Und ich, kleiner, unbefangener Freikirchler, das kann einem ja auch in der Freikirche passieren. Bei mir ist es jetzt halt in der katholischen Kirche passiert, bin dann pfeifend durch den Gottesdienstsaal gelaufen, oder? Und dann hat mir der Priester gesagt, das dürfe ich nicht, weil das ja ein Gottesdienstsaal wäre. Da habe ich gedacht, hallo? Warum darf ich nicht pfeifen? Und vielleicht kennen wir auch solche Regeln. Vielleicht kennen wir auch solche To-Dos und Not-To-Dos. Und vielleicht müssen wir uns mal fragen, ist denn das in Übereinstimmung mit dem Evangelium? Und ich glaube, in jedem Arbeitsbereich, egal wo du dich engagierst, in unserer Gemeinde, mir ist es ganz wichtig zu sagen, es geht um eine Botschaft, es geht um dieses Evangelium und daraus folgt alles andere. Und zuerst und immer wieder, und ich mache das euch vor mit dieser Predigt, geht es ums Evangelium. Und nur daraus, auf dieser Grundlage, können wir überhaupt miteinander reden und bilden wir diese Gemeinschaft. Und diese Kirche ist dazu gerufen, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Es ist die gute Nachricht, dass Gott nicht stumm geblieben ist. Dass Gott uns nicht irgendwelche Fake News mit auf den Weg gibt, sondern ganz ehrlich mit uns redet. Dass er uns den Spiegel vorhält und gleichzeitig sagt, du bist willkommen. Ich mache die Tür auf, ich vergebe dir, ich lade dich ein. Und wenn du sagst, das möchte ich, dann ist das Glaube. Dann wirst du zu Gottes Kind. Du sagst, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist und ich nehme deine Vergebung an. Vielleicht hast du noch gar nicht begriffen, wie das mit dem Kreuz funktioniert. Dann darfst du kommen. Sagen, Jesus, ich nehme deine Vergebung an. Dann bist du eingeladen. Das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös. Es ist weder gesetzlich noch gesetzlos. Es ist weder moralisch noch relativiert es alles. Sondern es ist ein dritter, völlig anderer Weg. Es ist der Weg, aus Gnade eine neue Beziehung zu Gott zu bekommen. Beziehung zu Gott durch Gnade. Weil Gott das so will. Weil Gott uns liebt. Weil er unsere Hände, seine Hände nach uns ausstreckt und sagt, kommt doch zu mir. Wie der Vater im verlorenen Sohn. Es gibt ein fantastisches Bild von diesem Geschichte vom verlorenen Sohn. Rembrandt, wo dieser Vater diesen Verlumpten in den Arm nimmt. Ich habe das als Hintergrundbild im Moment auf meinem Handy, ihr könnt es euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten bei Google findet ihr das auch. Ein faszinierendes Bild. Ich liebe das Bild. Da ist ein reicher, wohlhabender Mann, ein Vater, der nimmt diesen Verlumpten, der kaputte Schuhe hat und so, nimmt er einfach in den Arm. Wir wissen aus der biblischen Geschichte in Lukas 15, dass Jesus das selber so beschreibt oder dass der Vater nach dem Sünder Ausschau hält. Dass er nicht fragt, was hast du mit meinem ganzen Erbe gemacht und du musst das jetzt abarbeiten, du musst dich hocharbeiten, sondern er sagt, ich vergeb dir. Ich gebe dir den Ring, ich gebe dir das Kleid, komm, du bist mein Kind. Du bist herzlich willkommen. Das ist das Evangelium. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist, damit wir wieder Beziehung zu Gott haben können. Das ist eine Information, die niemand für sich selbst verhalten darf. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich davon überzeugt bin, dass viele Menschen in der Schweiz, auch in unserer Nachbarschaft, noch nie das Evangelium wirklich gehört haben. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, es ist so gut, zu dir zu kommen und zu wissen, ich brauche keine Erklärung zu finden. Und ich darf Vergebung annehmen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns diese Botschaft als Gemeinde und ganz persönlich immer wieder neu in Erinnerung rufst. Ich wünsche mir, dass durch diese Predigt und durch die weiteren Predigten ich selbst und wir alle das Evangelium ganz neu entdecken. Danke für diese gute Nachricht, dass du voller Liebe bereit bist, für uns zu sterben und voller Liebe bereit bist, zu vergeben und dass jetzt die Zeit dazu da ist, eine neue Beziehung zu dir zu beginnen. Danke, Vater, für diese Möglichkeit. Amen.